Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Marion Thierhaar. Sie ist Hundetrainerin und Verhaltensberaterin für Menschen mit Hunden. Seit einigen Jahren führt sie den Zuchtbetrieb und die Hundeschule Family Dogs for You. Heute sprechen wir mit ihr über das Thema Hobbyzucht und die Gesetzeslage für Hundezüchter. Frau, herzlich willkommen zurück beim Business Talk am Kudamm. Wir haben uns in den anderen zwei Interviews sehr intensiv über Welpenaufzucht unterhalten, über wie erziehe ich meinen jungen Hund, was sind eigentlich so biologische Verhaltensmuster. Jetzt gehen wir mal nochmal so einen Schritt zurück. Wo kommt denn der Hund eigentlich her? Bestenfalls ja aus einer guten Zucht, wenn ich jetzt keinen Hund aus dem Tierschutz nehme. Und gerade die Zucht und die Gesetzeslage ist ja auch ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, weil das auch viel darüber aussagt, was ich denn für einen Hund bekomme, wo kommt der her. Sie sind gewerbliche Züchterin und mit dem Wissensschatz von einer wirklich sehr starken und langjährigen fundierten Hundetrainerausbildung. Und Sie haben natürlich auch die Zulassungen von den jeweiligen Behörden. Was genau fordert denn das Gesetz von einem Hundezüchter? Und prüfen die denn auch nach und nach mal die Inhalte, ob das alles so eingehalten wird, zumindest hier in Deutschland?
Gewerbliche Hundezüchter und gewerbliche Menschen, die gewerblich mit Hunden arbeiten, müssen gewisse Kriterien erfüllen, auch in Deutschland. Das kann nicht jeder einfach sagen, so, ich mache jetzt Hundeschule. Das geht nicht. In 2012 gab es ein Gesetz, wo auch der Hundetrainer eine Prüfung ablegen muss. Ne? Vorher war das freiwillig. So, man hat als Hundetrainer irgendwelche Fortbildungen gemacht und hat irgendwie sich ausgebildet und so nach eigener Fasson. Ne? Und das ist jetzt schon auf jeden Fall deutlich besser geregelt. Und das Führen einer Hundepension, einer gewerblichen Hundepension, war schon auch, als ich 2009 angefangen habe, musste ich das behördlich anerkennen lassen. Und da hatte ich schon große Auflagen zu erfüllen, auch baulich große Auflagen. Also das war echt, boah. Okay. Ne? Also bis ich da meine Erlaubnisse bekommen habe, das war echt nicht einfach. Aber da ist auch jedes Veterinäramt, weil es eben nicht, es gibt ein Obergesetz, aber die Prüfung unterliegt den ortsansässigen Veterinärämtern. Und da gibt es Spielräume für die. So, und wenn man dann besonders strenge hat, dann ist das anders, als wenn man eins hat, wo dann eben ein bisschen mehr Spielräume sind. Ich will nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere, sondern einfach, die gucken durch eine andere Brille. Ne? Ne? So wie in der Hundeerziehung auch. Die gucken einfach durch eine andere Brille. So, und die Zucht, die obliegt auf jeden Fall auch der Prüfung und ist auch schon lange so. Und da hat man auch sehr viel Auflagen als Züchter. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich bin da ja so reingeschlittert durch meine ganzen Beobachtungen und das war irgendwie so ein Prozess, dass ich nachher, als ich dann gewerblich werden wollte, da musste ich mich mit den ganzen Gesetzen auseinandersetzen, wo ich eigentlich, hört sich jetzt so kindlich an, wenn ich das so sage, aber ich bin nicht Züchter geworden, weil ich züchten wollte, sondern weil ich mehr über Hunde wissen wollte und weil ich eine gute Hundetrainerin werden wollte. Ich wollte noch mehr über Welpen wissen. Das war meine Intuition, das waren meine Antreiber. Ne? Und da habe ich mit Dana gar nicht so sehr nachgeguckt. Und ich sage Ihnen, das war nicht einfach. Das war schon echt ein großer Wust. Aber ich habe mich dann da also auch habe da meinen Weg gefunden, habe also da auch meine ganzen Genehmigungen, habe Angestellte. Ich muss also auch eine Festangestellte haben, die gleichen Auflagen erfüllen muss wie ich. Eine Vollzeitkraft, weil sonst darf ich nicht in dem Umfang züchten. Also das wissen viele Menschen gar nicht, dass ich für jeden 10. Hund eine Betreuungsperson gebrauche, eine zusätzliche. Ne? Also da muss man auch alles stemmen können, finanziell. Das ist schon, und dann halte ich die Welpen auch noch länger, was ja natürlich auch viel Geld kostet, ne? Aber ich kann nicht anders, ne? Wenn ich das nicht mehr tun würde, würde ich aufhören, weil das andere könnte ich mit meinem Gewissen wieder nicht vereinbaren. Und so beißt sich dann, wie bekannt, wie sagt man so schön, die Katze?
In Schwanz, ja. Genau.
Genau.
Was mich interessieren würde, Sie haben einmal auch von der gewerblichen Zucht gesprochen. Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Hobbyzucht und einer vollgewerblichen Zucht? Oder macht der Staat da Unterschiede?
Ja, der Staat, das Gesetz macht da Unterschiede. Also gewerblich wird man, sobald man 2 zuchtfähige Hündinnen hat, die fortpflanzungsfähig sind, und mehr als 2. Oder ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht. Okay. Eine professionelle Website. Dann definiert das Gesetz das als, dass man da einen wirtschaftlichen Vorteil durch erhalten möchte. So, und dann wird das gewerblich, logisch, ne? So, und oder sagen wir mal so, anmelden, dann muss man das versteuern, angeben oder so. Und die Hobbyzüchter oder die Hobbyzucht beinhaltet eben den Züchter, der mal eben sagt, ach, ich habe jetzt gerade hier einen netten Hund und dann machen wir mal, und Henry ist auch super und dann machen wir mal einen Wurf. So, das probieren wir mal.
Da kommt es also auch gar nicht so wirklich auf die Rasse drauf.
Nein. Okay. Oder aber auch die VDH-Züchter, die haben schon Prüfungen. Also die haben die VDH-Richtlinien, das sind auch gute Richtlinien, die Hunde müssen gesund sein. Da gibt es verschiedene Zuchtvereine, ne? Sogar bei an einigen Hybriden gibt es Zuchtvereine, die gewisse Standards erfüllen müssen, zum Beispiel HDE, die gesundheitliche Zeugnisse und so. Aber solange das keine gewerbliche Zucht ist, klingt das Veterinäramt sich nicht ein. Das Veterinäramt klingt sich erst dann ein, wenn irgendwas gemeldet wird. Das heißt, irgendwas läuft nicht gut. Hallo, ich habe da was gesehen, da geht es nicht gut zu. Da gucken Sie mal hin und so, dann klinken die sich ein. Und deswegen ist dieser Prozess von Hobbyzüchter zur gewerblichen Zucht gar nicht so kontrollierbar. Und Sie können sich vorstellen, gerade in der Pandemie, ne, hat das Wort Hobby, finde ich, seine Glaubhaftigkeit vielerorts verloren, weil der wirtschaftliche Aspekt ist so verlockend, ne, dass praktisch, also für mich war es so als gewerblicher Züchter, dass da der viele Hobbyzüchter den Preis angegeben haben für den Verkauf. Also es waren ja monströse Summen. Und wenn man die dann so einnimmt, ohne was dafür zu tun, also ohne, das ist schon gewaltig über die Summen, über die man da spricht. Und das unterscheidet eben dann auch den gewerblichen Züchter, weil es ist halt gewerblich.
Da sind wir aber gleich bei dem nächsten wichtigen Punkt für alle zukünftigen Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen. Wie finde ich denn, wenn ich jetzt keinen Hund aus dem Tierschutz haben möchte, wie finde ich denn meinen Welpen? Weil ich meine, wenn man jetzt ins Internet geht und man schaut, keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen, irgendwelche Plattformen, da kann ich mir ja jegliche Welpen, egal aus welchen Ländern, holen. Die sind vielleicht auch noch billiger als bei uns hier irgendwo um die Ecke. Aber am Ende möchte ich natürlich auch ein gesundes Tier haben, ein Tier, was aus einer glücklichen Familie stammt und natürlich nicht irgendwo eine Hündin, die eingesperrt ist irgendwo und die einfach nur missbraucht wird, zum Welpen bekommen. Also wie sehe ich denn durch in diesem Dschungel?
Ja, also der Kunde sollte sich vorher informieren, der sollte versuchen, die Website zu googeln, ne? Und ein Telefongespräch zu führen. Gut ist es natürlich auch, den Züchter zu besuchen. Das ist natürlich bei vielen Hobbyzüchtern also nicht möglich, weil da sind die Welpen dann da, da sucht man sich aus. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Hobbyzüchter grundsätzlich oder überhaupt Menschen, die nicht gewerblich züchten, grundsätzlich alles falsch machen. Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich möchte da ja auch niemanden zu nahe treten oder irgendwelche Dinge sagen, die nicht rechtens sind. Aber gerade in der heutigen Zeit macht es einfach Sinn, genau hinzugucken. Und da auch sich ein Wissen anzueignen. Ne? Zum Beispiel biete ich da auch ein Webinar an, dass man sich vorbereitend mit mir auseinandersetzen kann oder Fragen stellen kann, worauf muss ich achten, ne? Damit mir das und das nicht passiert. Ne? Die Hunde müssen untersucht sein. Die müssen gewisse gesundheitliche Kriterien erfüllen. Und das ist unglaublich wichtig. Und da ist Papier geduldig. Ne? Und gerade so auch Hunde aus dem Ausland, ja, ne? Da läuft schon einiges schief. Mal ganz ehrlich, das wissen wir alle. Da brauche ich jetzt hier gar nicht bis ins Detail darüber zu sprechen.
Und am Ende hat man ja nichts davon. Im schlimmsten Fall hat man einen kranken Hund, der vielleicht die ersten 2, 3, 4 Jahre nicht durchkommt oder irgendwelche Krankheiten mit sich schleppt. Ich bin nur beim Tierarzt, das Tier leidet, das kann es ja auch nicht bringen. Dann bleiben wir mal bei den Gesetzen. Sind Sie denn so weit, wie das in Deutschland läuft, zufrieden oder wünschen Sie sich bestimmte Regularien, um das ganze Thema noch ein bisschen mehr zu schützen?
Oh ja. Auf jeden Fall. Also ich würde mir wünschen, dass das Berufsbild eines Menschen, der mit Hunden arbeitet, wirklich zum Beruf wird. Dass es eine 2-3-jährige Ausbildung wird, die allumfassend ist, so wie zum Beispiel der Pferdewirt. Pferdewirt ist auch noch nicht unbedingt ein Jockey, aber es ist einfach eine Ausbildung mit einem mit einem richtigen Abschluss. Die Inhalte sind, weil es gibt auch so viele verschiedene Inhalte von Hundetrainerausbildungen. Ne? Und der eine macht so, der andere macht so. Der eine hat das Konzept, Markertraining, Leckerli, Klicker. Das ist ja so viel. Und ich plädiere, das ist ja nun mal auch mein Konzept, für die Verhaltensbiologie, weil wir können nicht gegen die Genetik, gegen die DNA, die der Hund mit sich bringt, erziehen. Das ist einfach so. Das funktioniert nicht. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn man da neue Konzepte entwickeln würde und das Ganze einheitlicher werden würde und das Ganze zu einem Berufsbild wird, wo dann auch Hundetrainer und auch Menschen, die mit Hunden arbeiten, hervorgehen, die einfach so ein gemeinsames Fundament haben, wo dann jeder individuell auch seine Persönlichkeit natürlich auch im Training rüberspielen kann. Weil der eine kann gut mit dem Trainer und der sagt, nee, mit dem kann ich nicht. Ne? Der ist, ne? Man hat ja auch Sympathien, ne? Für seinen Trainer. Das ist einfach so. Und da würde ich mir schon echt eine Verbesserung wünschen. Und was hilfreich wäre, wenn man das herzustellen, ist natürlich jetzt erstmal so schnell gar nicht möglich. Hilfreich wäre auch, wenn jeder, der sich einen Hund kauft, der muss den ja anmelden bei der Stadt. Mhm. Ne?
So. Steuern zahlen.
Ja, ja, genau. Wenn da ein Punkt wäre, wo draufsteht, Züchter, aus welcher Zucht kommt dieser Hund? Wenn das angegeben werden müsste, mit Anschrift und Adresse, dann könnte man doch ganz einfach bei der Vernetzung, die wir haben und die Ämter auch haben, ganz klar gucken, ah, der kommt da und daher. Ist das angemeldet? Oder macht der das nicht rechtens? So, und dann hat man doch ganz andere Möglichkeiten zu regulieren und regulierend einzugreifen.
Sie haben mal einen spannenden Satz gesagt und den möchte ich unbedingt auch noch mit Ihnen erörtern. Und zwar, dass Hundehalter mit Hinblick auf den Klimawandel mit in die Verantwortung gezogen werden müssen. Was kann ich denn an Schaden anrichten mit meinem Hund?
Ja, der Hund hat auch einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Und weil es sind ja nun mal, wie viele sagen, Wölfe. Ne? Da steckt der Wolf drin, der Wolf braucht viel Fleisch. Ja, und die ganze Futtermittelindustrie zielt ja auf einen hohen Fleischanteil und möglichst richtig gutes Fleisch. Ne? Also Tierabfälle zu verfüttern ist ja schon bald absurd. Ne? Also wer füttert seinen geliebten Hund schon mit Tierabfällen? gar nicht. Und das finde ich, hat keine Berechtigung, weil der Hund, gerade der europäische Hund, hat sich ja mit uns Menschen hier in Europa domestiziert. Wir Menschen sind ja Jäger und Sammler. Wir essen Getreide. Und im Hund, im Krieg hat der Hund kein Fleisch bekommen. Der hat die Essensreste der Menschen bekommen und das ist noch gar nicht so lange her. Evolution geht nicht so schnell, ne? Und eine Veränderung. Der Hund, der auf jeden Fall auch der europäische Hund, hat die Enzyme im Darm, die es ihm ermöglichen, die Kohlenhydrate zu spalten. So, und der CO2-Fußabdruck eines Hundes, und der ist enorm groß. Und wenn ich mir überlege, dass Tiere dafür sterben müssen, damit ich meinen Hund ernähre und leiden müssen und ein Wald dafür gerodet wird, indigene Völker, das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende, ne? Das wissen wir ja alle. Das kann nicht sein. Also das ist irgendwie, man darf nicht nur jetzt nur bei sich und seinen Hund gucken, ne? Genauso wie beim Jagen, beim Jagdverhalten. Man kann nicht immer nur jetzt so in die Momentaufnahme sehen, sondern wir Hundehalter haben auch Verantwortung für die Dinge, die um uns rum passieren.
Okay, aber was kann ich denn meinem Hund dann füttern, um klimaneutral zu bleiben? Weil es gibt ja auch einige Rassen, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, wo man sagt, naja, die dürfen nur gebarft werden, also die dürfen nur rohes Fleisch bekommen oder die dürfen nur dies bekommen, sonst werden sie krank.
Ja, das ist, ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass unsere Hunde immer empfindlicher werden. Also ich kann mal so ein Beispiel aus der Pferdeszene sagen. Ich habe auch viele Pferde gehabt. Und ein Islandpferd, Islandpferde, die leben auf kargem Boden, ne? Also die dürfen nicht so proteinreiches Gras haben. Weil wenn die zu viel proteinreiches Gras bekommen, bekommen die Hufrehe, Stoffwechselerkrankungen und all sowas. Und ich habe gerade vorgestern noch einen Bericht in der Geo gelesen, wo auch genau das drin stand, dass unsere Hunde viel zu proteinreich ernährt werden, viel zu hochwertig. So, und wenn man sich auch mal überlegt, wie viel Elend in diesem Fleisch drinsteckt, diese ganzen Stresshormone, die das arme Tier, was da geschlachtet wird, unter erbärmlichsten Bedingungen, ne? Dieses Cortisol und dieses Stresshormon, was da reingeht, das steckt ja im Hundefutter. Oder auch das Antibiotika, auch das steckt da drin. Und das schafft dann auch diese Empfindlichkeiten und diese Allergien, weil das gab es ja früher gar nicht. Also mein Hund hat damals, ich bin als kleines Mädchen zum Schlachter gegangen, habe mir Schlachtabfälle geholt, die habe ich in Portionen geschnitten, eingefroren und dann hat mein kleiner Hund, ich hatte einen Dackel, da hat er da immer seine Schlachtabfälle bekommen. Das waren dann gekochte Schweineohren oder irgendwie so ein Stück Nase. Und da kam dann eine Kartoffel zu oder Haferflocken und das war seine Mahlzeit. Und da hat er super von gelebt. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass wir zu proteinreich, zu hochwertig und zu hoch. Wenn überhaupt ein Hund eine Rasse dahingehend Futter benötigt, sind es die nordischen Hunde, die noch bis vor einigen Jahren mit den Eskimos im Eis leben. Da findet keine da kann man keinen Weizen anbauen, da findet keine Landwirtschaft statt, die gehen jagen und diese Hunde bekommen natürlich Fleisch.
Sie sprechen vom Luxustier Hund und vom Nutztier Rind und Schwein. Wie meinen Sie das? Denn wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, sind Sie ja schon sehr fokussiert auch auf Tierschutz und auf einen guten Umgang mit unserem Klima.
Ja, also unser Hund war früher, als ich Kind war, waren die Hunde, also meine Eltern kommen vom Bauernhof und ich bin da viel gewesen. Ich habe das geliebt, bei den Tieren zu sitzen, aber auch bei den Schweinchen und bei den Kälbchen. Und damals hatte der Hund genau den gleichen Stellenwert wie die Kuh oder das Schwein. Im Gegenteil, die Kuh sogar noch höher und das Schwein, weil die haben die Familie genährt. Ne? Also davon war das die Existenz abhängig. Der Hund, der lief mit. Und das hat in den letzten 50, 60 Jahren hat da so ein Wandel stattgefunden. Der Hund ist heute wirklich in Deutschland extrem privilegiert. Ne? Und das ist alles gut und schön. Ich meine, was uns dahin geführt haben, dass das so ist, ist, denke ich, ein anderes Thema. Da könnte ich ein extra Gespräch rausmachen. Aber die Diskrepanz ist einfach die, dass der Hund noch immer der gleiche Hund ist wie damals. Der Hund, der heute so lebt mit uns, wie er jetzt lebt, ist von der Genetik her noch genau der gleiche Hund wie damals. Und auch das Schwein und die Kuh. Und wenn ich sehe, wie die Tiere leben, wie die dahin vegetieren, was mit den Kälbchen passiert, dann, ja, das kann ich halt nicht haben. Das ist einfach für mich, ich finde das so schrecklich, weil ich habe mal einmal mit einem Hühnermäster gesprochen und der hat mir auch seine Mast gezeigt. Ich durfte mir die angucken. Und da bin ich in eine riesen Halle gekommen. Da waren so circa 50.000 Hühnchen drin. Und da habe ich da vorne gestanden und da sind mir die Tränen. Das war so emotional. Das war unfassbar, in die Augen von diesen Hühnern zu gucken und dann die Hähnchen. Da habe ich gedacht, das kann man nicht machen. Das kann man einfach diesen Tieren nicht antun. Und das war für mich der Schwur, wo ich auch gesagt habe, never again. Ne? Also, und wir können unsere Hunde so ernähren, in der heutigen Zeit zum Beispiel auf Insektenbasis. Das Insektenprotein, das, klar, kann jetzt einer sagen, das sind auch die Tiere. Ne? Aber die haben... Das sind erstmal keine Wirbeltiere, also die haben keine Wirbelsäule, das sind keine Säugetiere, das sind Insekten. Und das Protein ist unheimlich gut, hochwertig. Australier essen auch Insekten, ne? Und die sind auch gesund. Und damit kann man, ich habe das auch schon ausprobiert, dieses Futter. Und mein Hund ging es da immer super mit. Es gibt auch die Möglichkeit, seinen Hund vegan zu ernähren, aber da gibt es natürlich, oh Mann, wenn sie einen Shitstorm wollen im Internet, dann müssen sie über Hundefutter reden. Das ist also ist ein ganz sensibles Thema. Aber ich stehe zu meiner Haltung und riskiere da auch eine Rüge für oder auch viele Rügen für, weil ich finde, das sind wir den anderen Mitgeschöpfen einfach schuldig, dass wir da also auch, dass wir die nicht vergessen und nur unseren Hund sehen.
Ein sehr, sehr lehrreiches Interview, Frau TH. Ganz herzlichen Dank. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Bei mir ist ganz, ganz viel hängen geblieben. Und wie Sie gerade gesagt haben, der Hund hat sich zum Luxustier entwickelt, die Schweine, Rinder zum Nutztier. Vielleicht ist es auch in der Erziehung manchmal angebracht, den Hund einfach wieder als das zu sehen, was es ist. Ein großartiger, toller Begleiter, der mich begleiten darf, den ich auch gerne in seinem Leben begleite, aber der natürlich jetzt nicht auf einem Samtbettchen liegen muss und mit dem Goldlöffelchen die Fokra gefüttert bekommen muss.
Es müssen einfach gegenseitige, also es ist so eine Wertschätzung des Geschöpfes Hund und ein Hund kann sich, weil er eben auch anpassungsfähig ist, als Hund wunderbar in eine Familie integrieren. Aber er sollte auch die Möglichkeit haben, sich auch innerartlich immer wieder abzugleichen, damit, also mit Artgenossen, damit er weiterhin als Hund ein sauberes Sozialverhalten leben kann. Ich lebe mit 30 Hunden, mit mehr als 30 Hunden. Wenn ich keine menschlichen Kontakte hätte, da würde ich durchdrehen. Dann würde ich irgendwie blöd werden in der Birne. Und so muss man sich das beim Hund vorstellen. Ein Hund, der isoliert ist und nur mit Menschen lebt und keinem nicht Hund sein kann, der entwickelt Verhaltensstörungen. Und so muss man das Ganze verstehen. Das Pferd ist das Pferd, der Hund ist der Hund, der Mensch ist der Mensch. Und der Vogel ist der Vogel.
Ein schönes letztes Statement, Frau TH. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön, danke.
Ja.